Jetzt wird es besser. Ja, heute habe ich was mitgebracht. Das ist jetzt ein bisschen Schwarzbrot, glaube ich. Also da müsst ihr ein bisschen mitdenken. Ich hoffe aber, dass ich das so einfach wie möglich darstellen kann, was mir als Anliegen auf dem Herzen brennt, mehr und mehr, auch gerade in unserer Zeit. Weil unser Bundeskanzler hat ja die Zeitenwende ausgerufen. Das ist nicht die wichtigste Zeitenwende, die ist ja auch nicht wirklich passiert, soweit ich es wahrnehme. Aber diese Zeitenwende, die ich versuche zu beschreiben, die ist viel fataler und hat mehr Einfluss auf unser Leben und auf unsere Gesellschaft als diese Zeitenwende, die der Herr Scholz ausgerufen hat. Und es wird oft heute der Begriff postfaktische Gesellschaft, ich weiß nicht, ob er dem mal schon begegnet sei, diesem Begriff im Englischen, das finde ich fast noch besser, Post-Truth. Also eine Gesellschaft, die nach der Wahrheit ist, also wo Wahrheit einfach nicht mehr zählt oder nicht mehr das traditionelle Konzept von Wahrheit. Und ich möchte euch ein bisschen eine Spur aufzeigen, woher das kommt, also wo wir sind, woher das kommt und was wir als Christen hoffentlich vielleicht drauf sagen könnten. Aber da können wir auch. Moment, ich muss da gerade schon was noch umstellen. So. Im Johannes 18 stellt Pilatus diese sehr profunde Frage: Was ist Wahrheit? Ich wäre gern dort gewesen, weil ich weiß nicht, ob es sarkastisch war, zynisch oder wirklich eine Frage, die er stellt. Bisschen schwierig zu beurteilen. Aber davor sagt Jesus: Ja, ich bin gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Also deshalb könnte es sein, dass Pilatus so nach dem Motto: Ja, du bist ein Großmaul hier, ja, Wahrheit ist nicht so ganz einfach immer zu bestimmen. Und außerdem, wenn irgendjemand zu sagen hat, was Wahrheit ist, dann bin ich es. Ja. Also. Aber wir wissen nicht genau, was seine Haltung war, schwierig zu beurteilen, aber jedenfalls die Frage ist sehr profund und auf jeden Fall wichtig. Was ist postfaktisch? Jetzt habe ich da mal ChatGPT befragt, weil das muss man ja heute so machen. Ja. Da ist ja die Wahrheit sozusagen. Die Fakten sind dort zu finden. Aber ich fände es ganz interessant. Postfaktisch ist ein Begriff, der beschreibt, wie in politischen und gesellschaftlichen Diskursen zunehmend emotionale und subjektive Überzeugungen die öffentliche Meinung und Entscheidungsfindungen prägen, während objektive Fakten und rationale Argumente an Bedeutung verlieren. Ich finde das gar keine schlechte Beschreibung. Und da doppeln sie dann nochmal nach. Das Adjektiv postfaktisch suggeriert, dass in der betreffenden Debatte Fakten weniger wichtig sind als emotionale Appelle und persönliche Überzeugungen. In einer postfaktischen Ära wird die Wahrheit relativiert und das persönliche Empfinden wird oft über objektive Beweise gestellt. Also ich denke, das beschreibt schon sehr gut, wo wir eigentlich in unserer Gesellschaft gelandet sind, oder? Also jedenfalls kommt mir das so rüber, wenn ich mit Leuten rede, wenn ich diskutiere. Also so richtig aufgefallen ist es, glaube ich, vielen dann in der Covid-Zeit, dass also Emotionen doch mehr oder wichtiger sind als irgendwie gute Argumente. Ja, und ja, das zeichnet unsere Gesellschaft aus. Also mal ein paar Merkmale, auch ChatGPT sagt diese Dinge. Also emotionale Appelle vor Fakten ist ein Merkmal. Merkt man ja auch in der Politik, wird sehr emotional auch agiert und gesprochen. Und um das geht es dann letztendlich, auch über natürlich soziale Medien inzwischen wird da viel gemacht. Im Englischen Confirmation Bias oder Bestätigungstendenz. Also man will das letztlich bestätigt kriegen, was man eh schon glaubt und von was man überzeugt ist. Verbreitung von Fehlinformationen, Verschwörungstheorien, ja, also die sind ja gang und gäbe inzwischen in allen Richtungen. Also kürzlich hatten wir mit einer Trump-Unterstützerin, das wussten wir noch nicht, als wir das Gespräch angefangen hatten, kam dann im Gespräch raus, die hatte Verschwörungstheorien Richtung links, ja, dass die Demokraten und die Linken in den USA das Land völlig zerstören wollen und so weiter. Ja. Also hatte da, ich war fassungslos, das hatte ich noch gar nicht so gehört, war das erste Mal. Aber während Trump ist fast der Heilige, ja. Also der, da gibt es keine Verschwörungstheorien sozusagen, die da vielleicht ins Bild kommen können. Also da Fehlinformation, ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Misstrauen gegenüber Experten und Institutionen, auch sehr groß, ja, vor allem auch gegenüber Medien. Ja. Man glaubt den Medien, denen man glauben will. Das finde ich auch immer interessant, dass Menschen, die vielleicht den traditionellen Medien nicht Glauben schenken, irgendeinem YouTube-Typen Glauben schenken, wo ich denke, warum glaubst du jetzt dem ausgerechnet? Ja, aber das ist einfach auch sehr stark eingebaut. Filterblasen und also Echo Chamber, sagt man im Deutschen, ich weiß nicht, Englischen Echo Kammern, ich weiß nicht, war ein Begriff, den ich so im Deutschen nicht gehört habe bisher, aber egal. Also wo man einfach letztlich in seiner eigenen Welt bleibt, ja, und den Überzeugungen, die einen eh schon, denen man treu ist sozusagen. Personalisierte Wahrheit, also meine Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Alles andere interessiert mich nicht. Ich weiß, was wahr ist für mich. Aber man ist da so nett teilweise und sagt, naja, wenn du was anderes für wahr hältst, ist es auch okay. Ja, also, aber kommt darauf an, was du für wahr hältst. Ja, manches ist nicht okay. Also, da kommen wir später nochmal drauf. Und dann auch eben die Polarisierung. Da wird es nämlich, dass die andere Wahrheit vielleicht nicht so ganz okay ist. Ja, also wo... Also unsere Gesellschaften generell, also nicht nur USA ist ja ganz extrem inzwischen, aber auch merkt man das mehr und mehr in Deutschland oder in anderen europäischen Gesellschaften, diese Polarisierung immer stärker wird. Und dann ja die Medienfragmentierung, also man hat so viele Medien, so viele Infoquellen, dass es schon auch schwierig wird, irgendwie festzustellen, was ist jetzt Fakt hier, ja? Also das ist richtig harte Arbeit. Und dann aber auch verstärkte Verbreitung von Propaganda. Und das ist schon auch was, was mich mehr und mehr irritiert in unserer Zeit, wie schamlos eigentlich manche Leute einfach ihre Wahrheiten da verbreiten und also glatte Lügen verbreiten, obwohl es nachweisbar ist, dass gelogen wird. Also nur als kleines Beispiel, wo diese Rakete in dieses Kinderkrankenhaus in Kiew eingeschlagen ist, haben dann die Russen behauptet, ja, das war ja durch den Abschuss der Rakete, die Trümmerteile haben das Krankenhaus zerstört. Also es konnte nachgewiesen werden, zumindest habe ich das aus verschiedenen Quellen entnommen, dass tatsächlich diese Rakete da eingeschlagen ist in diesem Krankenhaus, sogar mit Bildern, mit Videos und allem drum und dran. Aber da gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, das weiß man nicht. Ja, also das können doch auch die Trümmerteile gewesen sein. Also so schamlose Dinge schon fast, ja, wo man denkt, wow, also in unserer heutigen Zeit, wo du durch mit Videos und Bildern und was weiß ich was alles schon gewisse Dinge auch nochmal nachweisen kannst. Aber gut, das ist so die Situation. Wenn es um Wahrheit geht, geht es um eine ganz grundlegende Frage. Also in der Philosophie redet man von Grundfragen. Und eine sehr wichtige Grundfrage ist Erkenntnis. Woher kommt Erkenntnis? Woher weiß ich, dass ich weiß? Also jetzt als Normalbürger denkt man da nicht so oft drüber nach, aber denk mal kurz drüber nach. Woher weißt du, dass du weißt? Also und was du weißt? Woher? Wie kannst du dir sicher sein über diese Erkenntnis? Gar nicht so einfach, gell? Wenn man so mal drüber nachdenkt, woher habe ich das eigentlich alles, was ich da so in meinem Hirn habe? Ja? Eine Frage ist wo kommt eigentlich Erkenntnis und letztendlich damit auch Wahrheit her? Und jetzt komme ich von einem von der christlichen Perspektive hier, die Quelle der Wahrheit ist eine Person. Ja, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ja, in Person. Deshalb konnte er auch sagen, ich bezeuge die Wahrheit, ja, zu Pilatus. Ja. Und das ist wahre Wahrheit, ja, so muss man es heute sagen, in unserer postfaktischen Gesellschaft, wahre Wahrheit. Ja. Ich bin wahre Wahrheit. Aber es gibt tatsächlich drei Möglichkeiten, wo Erkenntnis herkommen kann. Wenn man mal sagt, das ist personal, also nicht irgendwie einfach nur Natur oder sowas. Und das ist ja das, was die Bibel uns dadurch zeigt auch, dass Jesus sagt, ich bin Wahrheit in Person. Und dann haben wir letztendlich nur drei Möglichkeiten. Gott selber, der Mensch oder auch Satan, der allerdings, wenn man dann die Qualität dieser Erkenntnis anschaut, ja, dann muss man sagen, Gott gibt uns wahre Erkenntnis, die ist immer wahr, Gott lügt nie. Ja, wenn er den Mund aufmacht, dann ist das wahr, was er sagt. Aber der Mensch, der hat nur begrenzte Erkenntnis. Und das ist natürlich, wenn man Gott ausklammert, dann wird es schwierig. Ja, weil wo kommt dann Erkenntnis her? Na, letztlich vom Menschen. Dann sitzt der Mensch auf dem Thron und soll die ganze Erkenntnis liefern. Was er ja nicht kann. Ja. Das merken wir selber jeden Tag, dass uns an Erkenntnis mangelt. Und selbst wenn wir ChatGPT mit einbauen, ja, es wird nicht reichen. Ja. Weil selbst diese KI wird gefüttert letztlich von menschlicher Erkenntnis. Ja, also die weiß zwar mehr als du individuell, aber die weiß auch nicht mehr, als die Menschheit weiß. Ja, jetzt mal grundsätzlich. Also es ist begrenzt. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Und dann sagt er, naja, das ist letztendlich immer falsche Erkenntnis. Ja. Er lügt wie gedruckt, sagt man so im Deutschen. Ja. Also wenn er den Mund aufmacht, letztlich ist es eine Lüge. Da ist natürlich immer ein bisschen ein Kernchen Wahrheit mit drin, damit wir drauf reinfallen. Die Strategie ist auch immer gleich. Also, aber wir fallen ja immer wieder auf die gleiche Strategie rein. Deshalb braucht Satan eigentlich gar nicht so kreativ sein. Aber ja, es ist letztlich gelogen. Ja, das sagt auch Jesus in Johannes 8, Vers 44. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin. Ja, der Vater der Lüge. Ja. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, auch in unserer heutigen Zeit, ja, also manchmal wird ja, so ist die Idee, Satan, naja, der taucht nicht wirklich auf und Dämonen und all diese Welten, die haben wir wegerklärt, sehr stark in Europa. Wenn man dann nach Afrika oder so wohin kommt, dann merkt man, diese Welt existiert tatsächlich. Ja, er ist tatsächlich da, ja, auch durch Ideologie und verschiedene andere Dinge ist Satan durchaus aktiv und setzt diese Lügen in in unseren Verstand hinein. Römer 1 drückt es aus, ich gehe jetzt nicht durch den ganzen Text hier, ich will es nur ein bisschen aufleuchten lassen, was mit Wahrheit zu tun hat. Ja, Vers 18 da am Anfang, denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Ja. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar, nämlich in dem, was Gott geschaffen hat, sagt Paulus hier. Weiter unten, auch in Gelb, sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Und dann Vers 25, denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sich hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Also da sagt Paulus, so wie es leider zu häufig ist, ja, dass wir auf die Lüge reingefallen sind und mehr auch dadurch unser ganzer Verstand verfinstert ist, ja, dass wir gar nicht mehr geradlinig denken können, ein Stück weit. Und das fällt mir immer wieder auf, auch bei Leuten, die einer bestimmten Ideologie anhängen, Also das ist ganz schwierig, da Licht reinzubringen. Ja, so geführt ist diese Gedankenwelt für sie. Und wie sind wir jetzt dahin gekommen, ja, dass Wahrheit so, ja, also gar nicht mehr so wichtig ist oder jeder seiner eigenen Wahrheit folgt oder Wahrheit eigentlich gar nicht mehr so ein richtiges Konzept ist? Also da war eine Entwicklung, ich rede jetzt also vor allem von der judäo-christlichen Hintergrund hier, nämlich so traditionell haben wir antithetisch gedacht. Das heißt, ja, wenn, wie ich sage, die Sonne scheint in Günzburg, naja, sagen wir spezifischer über der Volksbank, oder Volksbank ist doch das, in Günzburg, dann kann nicht gleichzeitig wahr sein, dass die Sonne nicht scheint. Ja, also ganz praktisches Beispiel. Ja. Und so haben wir mal grundsätzlich gedacht. Ja. Also wenn das eine wahr ist, kann das Gegenteil davon letztlich nicht auch wahr sein. Dann, also es gibt eine These und Antithese und ja, eines ist wahr und das andere ist unwahr. Jetzt jetzt gehe ich in die deutschen Geschichte ein bisschen zurück, Denkgeschichte, Herr Hegel daher, und der hat uns, was auch als Dialektik bekannt ist, was Neues gelehrt, nämlich das sogenannte synthetische Denken oder was auch als Prozessphilosophie bezeichnet wird. Nämlich, ja, es gibt eine Aussage, aber die beinhaltet ja schon das Gegenteil, ja, sozusagen. Also die Antithese, ja, lässt sich formulieren. Aber aus diesen beiden letztlich gewinnen wir eine Synthese, die dann letztlich wahr ist. Ja. Also das ist dann sozusagen immer so eine Entwicklung, ja, der Widerspruch zur These ist die Antithese und dann wird ein neues Verständnis entsteht und das ist dann diese sogenannte Synthese. Natürlich dann, wenn man diese Synthese hat, stellt das wieder eine neue These dar. Und also daraus entsteht natürlich wieder eine Antithese und schließlich eine Synthese. Und so geht es weiter und weiter und hört nie auf. Was heißt das im Endeffekt? Also die Wahrheit befindet sich sowohl in der These als auch der Antithese letztlich. Und vor allem dann Erkennen von Wahrheit ist ein fortwährender Prozess und daher ist Wahrheit relativ. Und das war ein erster wichtiger Schritt, zu sagen, Wahrheit, da muss man drüber diskutieren, ja, ob das wirklich wahr ist. Ja, und dieser Gedanke wurde dann zum Beispiel von einem Herrn Marx übernommen, der das dann in die politische Diskussion reingebracht hat und dann zum Beispiel die These aufgebracht hat, also die Bourgeoisie beutet das Proletariat aus und das muss durch eine Revolution geändert werden und dann kommen wir zu einer Synthese dieser kommunistischen klassenlosen Gesellschaft. Es hat nicht funktioniert, aber das war eben die These da drin. Also die auf diesem Gedankengang basiert letztlich. So, da übrigens entsteht dann eine Brücke zum östlichen Denken. Deshalb ist dann auch, also vor allem in den 70er Jahren, also wo ich so Teenager war, ist ja das so richtig reingeschwappt mit dem New Age-Denken und so weiter nach Europa. Das hat dann gepasst, weil wir schon sehr ähnlich gedacht haben, ja, in Europa. Deshalb hat es dann auch viele überzeugt. So, und jetzt komme ich ein Stück weit zur Lösung oder beziehungsweise auch die Fragestellung, okay, wie kommen wir jetzt eigentlich zur Wahrheit? Das gibt es verschiedene Wege und mal grundsätzlich gibt es drei Wege. Der Verstand, da stimmen die meisten zu, heutzutage auch nicht mehr so ganz, aber also während der Aufklärung ist es dann nach Europa so richtig rübergeschwappt oder durchgekommen. Also der Verstand sitzt auf dem Thron und durch den Verstand wissen wir wahr und erkennen wir Wahrheit. Und nur durch den Verstand. Alles andere ist zweitrangig. Also ich karikiere ein bisschen, ja, aber so in etwa. Dann aber auch ist Erfahrung ein anderer Weg. Ich erlebe was. Ja. Also so ging es Newton, der lag angeblich, ich weiß nicht, ob das Legende ist oder tatsächlich passiert ist, unter einem Baum, einem Apfelbaum, und dann fiel ihm ein Apfel auf den Kopf. Und das hat seinen Gedankengang vorangebracht, so, naja, wieso fällt mir jetzt der Apfel aufs Hirn? Da muss es irgendwas geben, eine Kraft, die diesen Apfel runterfallen lässt. Naja, okay, also, und das ist auch tatsächlich jetzt mal wissenschaftlich ganz normal, also einerseits empirisch, ja, da steckt Erfahrung dahinter, das lässt sich wiederholen, was da jetzt so funktioniert hat, ja, das Ding fällt runter, aha, das fällt nicht nur in Günzburg runter, sondern auch in Stuttgart und sogar mit gleicher nicht Geschwindigkeit, ja Beschleunigung, mit der gleichen Beschleunigung. Also könnte sein, dass da eine Gesetzmäßigkeit dahinter ist. Oder dann gibt es die anderen Wissenschaftler, Einstein zum Beispiel mit seiner Relativitätstheorie. Durch sein mathematisches Genie ist er auf diese Theorie gekommen und sagte, das muss eigentlich wahr sein. Beweisen konnte er es nicht. Ja, aber er war überzeugt, dass es wahr ist und dass es stimmig ist. Es ist inzwischen klar, dass diese Theorie so stimmig ist, wenn auch ergänzt werden muss mit der Quantentheorie. Da haben andere Wissenschaftler daran gearbeitet, die irgendwie zusammenzukriegen, ist bis heute nicht geschafft worden, aber egal. Also das sind die zwei Hauptwege. Das kann aber auch eine geistliche Erfahrung sein, die ich habe. Was weiß ich, ja, wenn wir dran denken, ja, wir haben in pfingstlerischen Kreisen zum Beispiel die Idee der Geistestaufe. Ja. Da haben in der Geschichte der Pfingstgemeinde Menschen erlebt, dass der Heilige Geist sozusagen als zweite Erfahrung auf sie gekommen ist. Und dann haben sie meistens sogar in Sprachen geredet. Also haben sie geschlossen, so muss es immer sein. Das, würde ich sagen, war ein Trugschluss. Aber aus ihrer Erfahrung raus haben sie das dann so geschlossen und ihre Theologie entsprechend dazu entwickelt. Wir wissen, ich weiß nicht, wo ihr da genau steht, aber ich glaube, an Geistesgaben glaubt er schon, aber vielleicht nicht an die Geistestaufe als zweite Erfahrung oder so. Da gibt es jetzt unterschiedliche Überzeugungen. Ja. Aber grundsätzlich ja, war dann eine Erfahrung im Hintergrund, ja, die dann, wo man dann gesagt hat, ja, das muss eine Wahrheit sein. Und dann, das ist natürlich jetzt eine christliche Draufsicht, glauben wir, dass es Offenbarung gibt, Offenbarung von Gott selbst. Und dadurch wissen wir, ja, weil Gott Wahrheit offenbart. Und da ist sozusagen unser Fundament. Und wenn wir Gott ausklammern, dann haben wir hier ein Problem. Ja? Dann fällt dieser Bereich komplett weg. Ja? Und wir sind auf uns selber angewiesen. Und das finde ich so toll, ja, dass wir als Christen nicht nur sozusagen meinen, dass wir jetzt vielleicht irgendeine Wahrheit kennen, sondern wir können zu Gott gehen. Er hat die Wahrheit, ja, und auf ihn uns beziehen. Und ja, wie offenbart Gott? Also natürlich einerseits durch die Bibel, aber ich würde auch sagen durch die Schöpfung, ja, wie es in Römer 1 ausgedrückt wird. Da offenbart sich Gott auch, sein Charakter, wer er ist, ja, dass er allmächtig ist zum Beispiel. Er kann das ganze Ding da schaffen. Ja, wer kann das? Also ich habe mal einen Wissenschaftler gehört, der da einige Charaktermerkmale ausgearbeitet hat, einfach wenn man die Schöpfung anschaut. Also Offenbarung. Aber jetzt komme ich noch auf einen vierten Teil hier. Das ist zwar nicht so ein ganz, sagen wir mal, fundamentaler Weg zur Erkenntnis, aber in der Praxis ein recht wichtiger Weg zur Erkenntnis tatsächlich. Und die Idee, also das Konzept habe ich nicht erfunden, ja, das habe ich von jemand anderem, der heißt Alice Potter, von dem habe ich das zumindest das erste Mal gehört, diese Idee, und dachte, ja, der hat eigentlich schon recht, dass das ein gewichtiger Teil ist, nämlich, dass auch mit Erkenntnis die Fragestellung verknüpft ist, wer hat Autorität, wer hat die Autorität oder wer steht hinter der Erkenntnis als Autorität, ja. Und da kommt tatsächlich dieser Punkt Gemeinschaft sehr stark mit rein. Und da kann man natürlich unterteilen in Familie, Kirche oder, wenn man es weiterfassen will, Religion und Gesellschaft, teilweise überlappen die natürlich sich auch. Und da können wir noch vielleicht auch weitergehen, wenn man Untergruppierungen finden. Aber was mir wichtig ist, ist der Gedanke, ja, ich bin in einem sozialen Netzwerk daheim, wobei immer weniger, ja, also vielleicht auf dem Internet, aber nicht mehr so sehr physisch. Ja. Wir haben ja eine Kultur, wo jeder allein für sich lebt, mehr und mehr, und sehr individualistisch gelebt wird. Aber trotzdem, wir sind in einer Gemeinschaft irgendeiner Art am Arbeitsplatz, oder wenn ich in einer Gemeinde bin, eben auch in der Gemeinde oder eben auch in der Familie. Selbst wenn ich jetzt ein Single bin, habe ich immer noch Eltern oder Geschwister oder sowas. Also ich bin da irgendwo mit drin. Und jetzt ist eben die Frage oder die Realität, dass wenn ich geboren werde und in einer Familie aufwachse oder wenn es schlecht läuft, nicht in einer Familie, sondern in einem Heim oder was weiß ich, aber die Personen, die da um mich herum sind, die prägen das, was ich für wahr halte, in einem sehr hohen Grade. Ja. Und ich habe von Kindesbeinen an gehört, Gott existiert zum Beispiel. Das war klar für mich. Also in meinen schlimmsten Zeiten, wo ich Gott abgelehnt habe, war mir immer noch klar, ich kann Gott ablehnen, so viel ich will, aber er wird weiter existieren. Ja. Das war mir immer klar. Ja. Also da, diese Wahrheiten sind tief in uns drin und oft dann auch mit Autorität verknüpft, ja. Auch in der Schule, Unis, was auch immer. Und heutzutage haben wir ja auch die Entwicklung, du musst gewisse Dinge für wahr halten, sonst kann es sein, du verlierst deinen Job. Ja, also da kommt Autorität mit ins Spiel, ja, und dass dann manche einknicken, die eine andere Überzeugung haben und sagen, okay, meinen Job kann ich jetzt nicht verlieren, ich muss ja auch für meine Familie sorgen, ich gebe halt nach. Ja, das ist natürlich eine sehr verständliche Reaktion, aber leider nicht die beste, weil dann natürlich die, die da die Power haben, zu sagen, wo es lang geht, natürlich noch mehr Power kriegen und noch mehr das Sagen haben. Also da verstärkt sich dann was automatisch. Aber ich habe kürzlich ein Buch gelesen, fällt mir gerade der Name nicht ein, der in der Hitlerzeit sich gegen das Regime gestellt hat als Pfarrer. Mensch, jedenfalls, der hatte den Mut, ja, aufzustehen gegen dieses Regime. Und das hat ihn letztlich das Leben gekostet im KZ. Ja. Nee, nicht Bonhoeffer. Das wüsste ich noch. Ach, egal. Aber ja, da gab es wenige, die den Mut hatten, aufzustehen, weil sie wussten, das kann mich das Leben kosten. Ja. Zumindest meinen Job, alles Mögliche kann mich das kosten. Und ja, da muss ein Preis bezahlt werden, ja, wenn es um Wahrheit geht, tatsächlich. Ja, Jesus hat einen Preis bezahlt. Ja. Die Juden haben damals gesagt, das ist ein Rebell, was weiß ich, was das für einer ist, aber der ist nicht von Gott gesandt, auf jeden Fall mal. Ja. Das wissen wir sicher. Und ist schließlich im Kreuz gelandet. Also für Wahrheit einzustehen, das kann einen Preis kosten. Ja. Und glaube ich, in unserer Gesellschaft mehr und mehr wird das Realität. Ja, und jetzt ist halt das Problem, dass wir diese, das ist nur ein, dass ich mich daran erinnere, dass ich nicht mehr zu lange machen darf. Aber ihr seid noch sehr aufmerksam, also ich habe euch noch nicht verloren, das ist schön. Ja, wir können natürlich immer ins Extrem gehen, ja? Den Verstand auf den Thron setzen, so wie es in der Aufklärung in Europa passiert ist. Ja? Also nennt man dann Rationalismus, ja? Das ist der alleinige Weg. Oder dann die Erfahrung, ja? Das kann aber auch eine geistliche Erfahrung sein. Ja? Und ja, ich bin sehr, also das bei Jürgen Marim Sohn lehren wir Gottes Stimme hören. Aber manchmal finde ich das stark inflationär, bei uns zumindest, ja? in unserer Bewegung. Dass Leute sehr schnell sagen, Gott hat mir das und jenes gesagt. Wenn man dann einen Monat später nochmal schaut, also war das nicht so, dass da Gott irgendwie was gesagt haben soll und jetzt tun sie das Gegenteil davon, verstehe ich nicht so ganz. Ja. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein, ja. Nicht immer nur, und was heißt es, Gottes Stimme hören? Wie hören wir Gottes Stimme? Also wir denken oft, ja, also irgendwie intuitiv, ein Gedanke, ein Bild, was weiß ich. Ja, so redet Gott auch. Aber vielleicht redet Gott mal auch durch eine andere Person. Ganz banal. Ja. Wir haben das mal richtig extrem erlebt. Da waren wir mit der Fragestellung wegen unserem Sohn und seiner Schule. Da waren wir in Rumänien. Wir haben ihn in eine deutsche Schule gesteckt und dachten, super, ja, Deutsch kann er ja. Also sollte ja alles gar kein Problem sein. Nichts ahnend, dass die deutsche Schule nach rumänischem System gelaufen ist und also da wir von einem Schock in den anderen gefallen sind und dann irgendwie sagen mussten nach dem ersten Jahr, also das können wir nicht verantworten. Aber gleichzeitig war klar, wir müssen noch mindestens ein Jahr da sein, um die Arbeit zu stabilisieren, dass er ohne uns laufen kann. Jetzt was tun? Wir hatten wirklich keine Antwort. Wir haben gebetet, was weiß ich, ja. Keine Antwort. Dann war man im Gespräch mit Freunden hier in Deutschland zu Besuch. Die ist Studienrätin und die sagt dann so ganz salopp, naja, also lass ihn doch das Jahr wiederholen. Das war Gottes Reden zu uns. Ihr werdet es nicht glauben. Ne? Wahrscheinlich, sie hat wahrscheinlich gar nichts gedacht, groß. Ja? Das war halt aus ihrer Weisheit heraus, ja? Hat sie das gesagt. Aber für uns hat Gott geredet. Ja? Ganz klar. Ja, beziehungsweise auch, ja, eben der Extrem, ja, dass ich nur noch da bin, ja, und da ist unsere Gesellschaft übrigens sehr stark, ja, in dem Erfahrungsbereich, ja, haben wir ja gerade gesagt, Emotionen, ja, das ist entscheidend. Aber da gibt es ja auch noch Gemeinschaft, ja, da darf ich auch auf die Weisheit der anderen hören. Ich muss nicht immer nur alles allein entscheiden und allein überlegen, nein, da können vielleicht geistig reife Menschen auch mal ein gutes Wort haben für uns und vielleicht eine kleine Korrektur, dass das, was ich gemeint habe, von Gott zu hören, vielleicht ich noch besser verstehe, auch vielleicht, wie es umgesetzt werden soll. Ja? Also wir sollten nicht in ein Extrem fallen. Alle Wege sind da und sind auch wichtig. Und wenn man so will, balancieren sich auch ein Stück weit aus. Ja, da haben wir natürlich das Extrem, ja, das Tradition. Also wir waren zum Beispiel in Rumänien in sehr vielen traditionellen Gemeinden, wenn nicht gar gesetzlichen Gemeinden teilweise, wo der Pastor eine entsprechende Autorität hatte, wo man auch zum Propheten gegangen ist, um herauszufinden, wen man heiraten soll und solche Dinge mehr. Oder in muslimischen Gesellschaften ist Kultur und die Konvention extrem wichtig. Ja. Aber auch bei uns ist es wichtiger, als wir oft denken. Ja. Wenn wir mal besser uns selber beobachten, merken wir, boah, das ist vielleicht doch viel wichtiger, als ich immer glaubte. Aber auch das andere Extrem hier, es geht nur um mich persönlich, Individualismus, ja. Meine Entscheidung, ich habe die Freiheit. Ja. Also zum Beispiel auch während der Covid-Zeit, wo es ums Impfen ging, das kann der Staat nicht vorschreiben, ja, dass ich mich impfen lassen muss. Ja, ich habe da Freiheit. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht ist es eine überbordende Freiheit. Eine Diskussion zumindest, ja, sollten wir da führen. Welche Freiheiten haben wir nicht und haben wir oder welche auch eventuell nicht. Oder dann auch im Offenbarungsbereich können wir auch in Extreme verfallen. Ja, so nur die Bibel enthält Wahrheit. Also die Bibel enthält klare Wahrheit, ja, aber viel Wahrheit wissen wir zum Beispiel durch Wissenschaft. Ja. Also im Bereich der Medizin, das haben wir dann nicht alles aus der Bibel gelesen. Das sind gute Prinzipien da drin, zum Beispiel wenn es um ansteckende Krankheiten geht oder was weiß ich, sind da schon drin im alttestamentlichen Gesetz. Aber viele Dinge wissen wir nicht aus der Bibel. Ja. Also da müssen wir schon auch ehrlich genug sein. Oder manche sagen, du musst die Bibel wörtlich nehmen. Ja, also, dann sage ich immer, also du hast noch beide Hände, beide Augen, aber ich bezweifle, dass du nie mit deinen Augen oder mit deinen Händen gesündigt hast. Ja? Also, wenn du nach Jesus gehst, müsstest du deine Hände schon längst abgehackt haben. Ja? Nehmen wir natürlich nicht wörtlich, auch richtigerweise nicht wörtlich. Dann haben wir viel Poesie in der Bibel. Ja? Also, und das sind nicht nur die Psalmen, das ist der Großteil der Prophetien im Alten Testament, sind Poesie. Die kann ich nicht wörtlich nehmen. Das ist Bildsprache. Entschuldigung. Ja? Und ich muss die Bilder verstehen. Und ich bin jemand, der die Bibel sehr ernst nimmt, da könnt ihr mal glauben. Also die ist mir sehr wichtig. Ich kenne sie gut und bin kein liberaler Theologe oder sowas, aber da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in Extreme rutschen, die sich gar nicht wirklich konsequent durchziehen lassen. Ja, das macht auch gar keiner. Oder dann natürlich andererseits selektives Lesen der Bibel. Ja. Die Lieblingsverse, Verse, die mir zusagen, andere Verse, die ein bisschen herausfordernd sind. Oder dann liberale Theologie, Anzweifeln von Wundern. Ja. Also da müssen wir eben auch aufpassen, dass wir nirgendwo in den Extrem kommen. Könnte jetzt so aussehen, naja, aber dann, wenn du das jetzt alles so da darstellst, naja, also dann ist ja Wahrheit wirklich ein schwieriges Kapitel. Ja. Wie komme ich denn jetzt zur Wahrheit? Ja? Ja, es ist ein bisschen komplizierter, als wir manchmal vielleicht gerne hätten. Ja. Und ich möchte einfach noch ein paar praktische Kommentare dazu vielleicht machen. Also zum Ersten, und das ist für mich extrem wichtig, es gibt absolute objektive Wahrheit, die existiert. Das ist ein wichtiger Punkt. Nur existiert nicht in mir und in dir, sondern in Gott. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Aber wir können von Gott lernen und verstehen, was Wahrheit ist. Und da, zu ihm müssen wir hin. Und ein anderer Punkt ist, Wahrheit korrespondiert immer mit Realität. Ja, das passt zusammen. Ja, und das ist oft auch ein Indiz, ja, wenn du merkst, das passt jetzt irgendwie nicht zu dieser Wirklichkeit dazu, das passt nicht zusammen, dann kannst du mal Fragen stellen, ob das wirklich eine Wahrheit ist. Und wir sollen uns immer um die Wahrheit bemühen. Und das kann Arbeit sein, auch harte Arbeit, unbequem, können auch Gespräche und Diskussionen mit beinhalten, vielleicht auch mal in der Kirchengeschichte graben und dann merkt man, boah, also manche Dinge, die waren schon ganz am Anfang der Christenheit bekannt. Also so neu ist jetzt dieser Gedanke gar nicht mal, ja, und er wurde dann aber vielleicht ausgeschieden, vielleicht aus sehr guten Gründen. Also, oder ich bin auch immer ein bisschen skeptisch, wenn jemand daherkommt und sagt, also er hat die Wahrheit jetzt gefunden, die in der Christenheit noch nie geglaubt worden ist, dann bin ich immer ein bisschen skeptisch. Aber das sollte unser Ziel sein, uns um die Wahrheit bemühen. Wir sollten unsere Überzeugungen auf Fakten, das heißt, also das ist die Definition vom Duden, nachweisbare Tatsachen abstützen können. Natürlich auch wieder Arbeit. Ja. Was sind nachweisbare Tatsachen? Wann ist eine Tatsache tatsächlich nachgewiesen? Natürlich entstehen da gewisse Fragen. Und natürlich, was ganz wichtig ist, menschliche Erkenntnis ist begrenzt. Deshalb müssen wir uns in Demut üben. Ja. Ich habe das als Wahrheit erkannt auch vor Gott. Wie stehst du dazu? Lass uns mal darüber reden. Ja, was hast du verstanden, ja, aus diesem Bibeltext, was Gott da offenbart? Und oft, gerade durch Gespräch über solche Dinge, das hindert oder hilft uns auch, nicht zu sehr in die Extreme zu gehen. Vor allem, wenn wir auch mal mit jemandem reden, der vielleicht anders denkt als wir. Ja. Wir sollten anders denken, dann auch erst mal zuhören. Mal hören, was sagen sie denn wirklich? Was ist Fakt? Was ist Tatsache, was sie da darstellen? Wo habe ich Anfragen? Wie reagiert der Andersdenkende auf meine Anfragen, die ich habe? Meine Zweifel, ob das so richtig ist? Aber nicht gleich niedermachen. Ich habe die Wahrheit und du kannst die Wahrheit gar nicht haben, per Definition. Das ist meistens kein guter Ansatz. Wir sollten bereit sein zu lernen und belehrbar sein. Das ist für mich, also das versuche ich eigentlich auch in meinem Leben umzusetzen. Ich will belehrbar bleiben, immer noch lernen, auch von Jüngeren lernen, Neues lernen. Ja, und es ist immer eigentlich unglaublich, ja, man kann die Bibel 10-mal durchgelesen haben und dann kommt man wieder an einen Text dran und denkt, hä, das steht wirklich in der Bibel? Ist mir noch nie aufgefallen, oder? Ging es euch auch schon so? Ja, erstaunlich, ja, dass mir das noch nie aufgefallen ist. Und das ist das, ja, wo auch die anderen helfen können, weil denen das vielleicht schon viel früher aufgefallen ist als mir. Wir sollten soziale Medien und YouTube und all diese Dinge mit Vorsicht genießen. Ja, das ist nicht die absolute Wahrheit, die da gepredigt wird. Da sind auch Menschen dahinter, die begrenzt verstehen, was Wahrheit ist. Auch wenn sie so tun, als ob sie es genau wüssten. Und Liebe und Wahrheit sollten immer im Gleichklang sein. Und das ist zum Beispiel was, was ich in der Covid-Zeit extrem vermisst habe. Meine Wahrheit, das ist das Richtige. Und dann das Ausgrenzen, sogar gegenüber Brüdern und Schwestern. Also das fand ich fatal. Ja. Also da wurde auf jeden Fall eine Wahrheit klar verletzt, nämlich das Liebesgebot. Und da hätten wir uns vielleicht besser daran erinnern sollen, oder erinnert werden sollen, ich weiß es nicht, immer wieder, dass das der entscheidende Punkt ist. Ja. Und dann kommen wir vielleicht auch irgendwo bei einer guten Wahrheit raus, bei der wahren Wahrheit zu einem gewissen Thema. Also was ich letztlich sage ist, ja, es gibt Wahrheit, Halleluja, aber wir sind begrenzt, deshalb brauchen wir einander, um tatsächlich der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und das heißt nicht, dass wir Wahrheit relativieren deshalb, sondern dass wir auf dem Weg sind, Wahrheit zu erkennen. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Ja, wir wollen Wahrheit erkennen und sind auf dem Weg dahin. Wir relativieren das nicht oder sagen, meine Wahrheit ist entscheidend. Nein, wir sind auf einem Weg dahin, das bestmöglich zu verstehen und beziehen die verschiedenen Elemente, die verschiedenen Wege, die ich da auf der Folie hatte, mit ein. Ja, ich setze nicht nur auf den Verstand, nicht nur auf meine Gefühle und Erfahrungen, nicht nur auf Offenbarung in extremster Weise, ja, oder auf Gemeinschaft, vielleicht Leute, denen ich Glauben schenke oder denen ich einfach so folge. Ja, mal. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen, in dieser Fragestellung Wahrheit mit dem gut umzugehen. Was ich auch sagen will, es ist harte Arbeit. Ja, gerade auch zu Fakten zu kommen, gerade in unserer postfaktischen Gesellschaft ist es richtig Arbeit, ja, Dingen auf den Grund zu kommen. Ich kann mich erinnern, während der Pandemiezeit, ja, da wurden mir immer wieder Links geschickt. Der sagt was, ja, das musst du gehört haben, weil der weiß es, der ist sogar Wissenschaftler oder Experte, ja, auf dem Gebiet. Und dann gehst du dahin und recherchierst mal, wer ist das überhaupt? Also in einem Fall zum Beispiel, an den ich mich erinnern kann, Der wurde als Wissenschaftler präsentiert. Ja, er war Wissenschaftler in seiner Vergangenheit. In der Gegenwart war er kein aktiver Wissenschaftler mehr. Er war nicht aus dem Feld der Virologie. Also summa summarum muss ich dann sagen, okay, der gute Mann weiß so viel wie ich. Ja. Oder vielleicht noch weniger als ich, wenn es darum geht. Ja. Und das ist schockierend eigentlich, ja. Aber diese Arbeit muss man fast machen. Ja, wer steckt da eigentlich dahinter? Welche Quellen hat er zur Verfügung oder benutzt er? Und vielleicht welche nicht? Welche lässt er einfach weg, unter den Tisch fallen? Das ist richtig Arbeit und das kann natürlich nicht jeder auch leisten, ja, im Alltag. Das verstehe ich schon auch. Das ist schwierig. Aber ich möchte dazu ermutigen, diejenigen, die da vielleicht ein Faible da auch ein bisschen dafür haben, vielleicht auch einen Dienst in der Gemeinde zu tun und zu sagen, guckt her, Leute, ich habe das mal recherchiert, was da gerade durch die Lande geistert. Das sind die Quellen, die ich gefunden habe. Das ist das, wo ich rauskomme. Ja? Wenn ich darüber nachdenke, könnten wir vielleicht da mal darüber ins Gespräch kommen. Ja? Ich denke, das könnte sehr hilfreich sein, weil tatsächlich nicht jeder die Zeit hat und die Energie oder vielleicht auch die Möglichkeiten, da dahinter zu blicken. Ich mache das immer mal wieder zu gewissen Themen, dass ich da richtig in Zeit investiere oder auch bei Filmen zum Beispiel. Also wir nennen das Reinterpretation von Medien. Das ist richtig Arbeit. Ja. Meistens gucke ich so einen Film an und denke, habe ich so einen Verdacht, Moment mal. Also das kann so nicht sein. Also kürzlich haben wir einen Film angeschaut, Gulda, Meir. Ja. Habe ich gedacht, na, also ich habe es noch nicht recherchiert, aber wie der Moschee Dayan dargestellt wird in dem Film, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so war. Aber müsste ich recherchieren. Ja. Gut, aber jetzt höre ich tatsächlich auf. Ich hoffe, es hilft euch weiter und wünsche euch, ja, dass ihr wirklich zur Wahrheit kommt und auch wirklich eine Leidenschaft habt, die Wahrheit zu erkennen. Und die Wahrheit, sagt Jesus, wird euch frei machen. Amen.